predige heute Morgen über Johannes 6 ab Vers 27. Jesus hatte gerade dieses Speisungswunder getan, 5000 Menschen satt gemacht und am nächsten Tag kommen sie zu ihm und er redet mit ihnen. Johannes 6, Vers 27 folgende. Er sagt, müht euch nicht um die Speise, die vergeht, sondern um die Speise, die ins ewige Leben bleibt, welche der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, beglaubigt. Sie sagten nun zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, darin besteht das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den jener gesandt hat. Da sagten sie zu ihm, was tust nun du für ein Zeichen, damit wir es sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist das, welches aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Sie sagen nun zu ihm, Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Frage an Sie, haben Sie schon einmal Hunger erlebt? Die Älteren vielleicht während des Krieges oder danach, oder die ganz Älteren hatten vielleicht noch diesen Steckrübenwinter im Ersten Weltkrieg mitgemacht. Wie sieht das aus? Nach dem Krieg haben viele gehamstert. Ich weiß noch, wie mein Vater unterwegs war, hat so die letzten Wertgegenstände mit in den Taunus geschleppt und versucht, irgendeinem Bauer etwas abzuluxen, das er als Tausch dafür gäbe. Ja, vielleicht haben sie gehungert vor einer Operation, wo sie nichts essen durften. Vielleicht waren sie auf einer Bergwanderung und hatten ein Gasthaus eingeplant und es hatte geschlossen. Und sie mussten weiterlaufen ohne Stärkung. Hunger, da macht man sich dann plötzlich Gedanken, was bewegt mich eigentlich, wo kriege ich denn dies oder jenes her? Und das ist sicher gut zu wissen, es gibt eine materielle Speise, die gut ist für den Magen, aber Jesus redet hier von einer Speise, die zum ewigen Leben bleibt. Und das ist ja ein Geheimnis, was ist das? Ist das eine Art Astronautenkost, für immer ist man unterwegs und die hört nicht auf zu wirken? Oder was ist das? Es gibt eine materielle Speise, da machen sich viele Leute Gedanken drüber, die die Ewigkeit nicht kennen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Alten Testament das Buch Prediger gelesen haben. Das hat der König Salomo geschrieben. Und es war ein sehr intelligenter, weiser Mann. Aber er sagt, alles, was ich auch mache, ist ein Haschen nach Wind. Und dann sagt er, das Beste ist, zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Das ist ja eigentlich für einen gebildeten Menschen ein bisschen wenig. Aber das Geheimnis lässt sich klären, er hatte noch keinen Blick für die Dimension der Ewigkeit. Im Alten Testament wurde diese Dimension der Ewigkeit erst ganz langsam entdeckt. Im Lauf der Jahrhunderte wurde das immer klarer. Und der Salomo hatte noch keine Vorstellung von einer Art Auferstehung, dass man in der Ewigkeit lebt und dort mit Gott noch unterwegs ist. Deshalb sagt er, ist ja alles dann irgendwann zu Ende und essen wir und trinken wir. Ist ja auch heute bei manchen so, die sehen nur materielle Werte, weil sie nicht weiter schauen. Aber die Leute sind doch beeindruckt, weil er sagt, da ist ein Brot zum ewigen Leben. Und jetzt ist ihnen irgendwie klar, das muss ja was kosten. Da muss man ja was dafür tun, damit man das kriegt. Und sie fragen, was müssen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Ja, also muss man irgendwas bezahlen dafür, muss man was tun, einige Pflichtstunden leisten oder wie auch immer. Es gibt ja immer Leute, wenn sie an Gott denken, denken sie an Tun. Haben ein schlechtes Gewissen, wahrscheinlich habe ich zu wenig getan und er möchte noch mehr von mir. Und dann gibt es so religiöse Pflichtübungen, mancher kommt ja auch aus Pflicht jeden Sonntag in die Kirche, obwohl das bei uns sicher ganz selten der Fall ist. Manche betet aus Pflicht irgendwann zu irgendwelchen Tageszeiten. Manche machen merkwürdige religiöse Übungen. Vielleicht haben Sie das auch gesehen, an Ostern gingen so Bilder durch die Zeitung. Da haben sich auf den Philippinen junge Männer ans Kreuz nageln lassen und dachten, damit dem lieben Gott einen Gefallen zu tun. Irgendwo kann man nur sagen, die Leute haben etwas Schwieriges im Kopf, aber sicher nicht den Glauben an Jesus. Da gibt es Oranje-Märsche in Nordirland, wo Leute auf ihr Recht pochen. Sie kommen aus dem Gottesdienst und dann marschieren sie an den anderen vorbei und zeigen ihnen ihre Verachtung und denken, das wäre Glauben, wir müssen noch etwas tun. Mit Gott natürlich sind wir stark. Es ist erstaunlich, was Menschen alles tun wollen und meinen, damit Gott einen Gefallen zu tun. Also die Frage, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken, und was sagt Jesus? Darin besteht das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den jener gesandt hat. Interessant, die wollen etwas tun und er sagt, nein, nicht tun, glauben. An den jener gesandt hat, das heißt, das bin ich. Wer Gott gefallen möchte, muss glauben an Jesus. Und glauben bedeutet eine vertrauende Beziehung haben zu dieser Person. Ja, nun fragen Sie, wie geht's denn weiter? Was ist denn deine Legitimation? Was tust nun du für ein Zeichen, damit wir es sehen und dir glauben? Ist ja ganz erstaunlich. Die Leute haben gerade ein Wunder erlebt, ein Brotwunder. Da waren Leute so begeistert von Jesus, dass sie völlig die Zeit vergessen haben. Die blieben nicht nur einen Tag bei ihm, die blieben sogar noch über Nacht dort und auch noch den nächsten und übernächsten Tag. Sie haben völlig die Zeit vergessen, fasziniert von Jesus. Und damit sie auf dem Heimweg nicht irgendwie zusammenbrechen, hat Jesus durch ein Speisungswunder ihnen geholfen. Er hat aus 5 Broten und 2 Fischen nach einem Dankgebet sie alle versorgt. Ich weiß nicht, ob Sie die biblische Zahlensymbolik kennen, so ein bisschen. Zahlen haben eine Bedeutung und 5 Brote und 2 Fische sind ja 2 Zahlen. 5 ist die Zahl der Gnade. Als Jesus am Kreuz hing, hatte er 5 Wunden, ja, 2 an den Händen, 2 an den Füßen, 1 an der Seite. Der David hatte 5 Kieselsteine, als er den Riesen Goliath umlegen wollte und ähnliches. 5, die Zahl der Gnade. Und 2 ist die Zahl der Erkenntnis. Adam erkannte sein Weib. Das heißt, für Erkenntnis brauche ich mindestens ein Gegenüber, also einen Zweiten. Und angewandt auf dieses Brotwunder, 5 war Gnade, 2 Erkenntnis, sollten Sie eigentlich durch das Brotwunder die Gnade Gottes erkennen. Irgendwie haben Sie das aber nicht so ganz gerafft. Deshalb kommen Sie jetzt mit Jesus ins Gespräch und fragen trotz des Wunders noch, ja, welche Zeichen tust du denn? Wir wollen was sehen und dann werden wir glauben. Das ist ein sogenannter Schaufensterglauben. Ich meine, Frauen haben es ja in Obertshausen und Hausen etwas schwierig. Wenn sie Schaufenster angucken wollen, sind sie ja schon nach 2 Minuten zu Ende. Da müssen sie also woanders dann hinfahren, um was zu gucken zu haben. Aber es gibt so ein Schaufensterglauben, wo man sagt, ich will erst etwas sehen und mich daran freuen und den Preis studieren und ihn vielleicht auch noch vergleichen mit was anderem. Und wenn ich das gesehen habe, bin ich auch bereit, das zu nehmen. Und so wollen Sie bei Gott sagen, guck mal, was hast du in deinem Programm? Das, oh ja, das hätte ich gern. Das auch, kostet das was? Kostenlos, prima, nehmen wir es auch noch mit. Und das? Sie wollen erst sehen und dann glauben. Bei Gott ist es aber genau umgedreht. Da heißt es erst glauben und dann sehen. Ich war mal in Israel 1961. Es war damals für Deutsche etwas schwierig zu diesem Zeitpunkt. Saß nämlich der Eichmann gerade im Gefängnis in Jerusalem und wir wussten nicht so ganz, sollen wir den Blick gerade ausrichten oder eher auf den Fußboden schauen, wenn wir durch die Stadt gehen, aber haben dann festgestellt, man kann sich ganz frei verhalten. Damals habe ich schon Theologie studiert, hatte mein erstes Jahr, die Sprachen gemacht, hatte aber ganz viele Zweifel an Gott und an Jesus, zum Beispiel, ob Jesus heute noch lebt oder ob der nicht nur der berühmte Jesus von damals ist. Ob er auferstanden ist, ob das Grab leer war und ähnliche Fragen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Israel war, da gibt es ja viele touristisch überlaufene Punkte, wo man wirklich lieber einen Bogen drum machen würde. Mich haben ganz andere Punkte fasziniert, zum Beispiel ein unterirdisches Gräberfeld. Da waren so Nischen in diesen Kalkfelsen gehauen und da waren Leute beigesetzt in diesen Nischen aus der Zeit Null, also schon 2000 Jahre alt. Und da dachte ich, ich wäre gerne einer von denen gewesen, denn dann hätte ich Jesus erlebt und wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich überhaupt keine Zweifel mehr an ihm gehabt. Das war damals meine Meinung. Aber ich will Ihnen jetzt ein kleines Bild zeigen und Sie mal fragen, was Sie denn sehen. Ja, darf ich mal jemand fragen, was er sieht? Irgendjemand? Fledermäuse. Engel, aha. Ja, das, also die einen behaupten, sie sehen Fledermäuse, andere Engel. Wer sieht denn beides? Fledermäuse und Engel. Aha, immerhin, so 10 Leute vielleicht. Wenn Sie das Schwarze anschauen, sehen Sie Fledermäuse. Wenn Sie das Weiße anschauen, sehen Sie Engel. Das ist ein sogenanntes Kippbild. Ja, man sieht erst die eine Hälfte von dem Bild und irgendwann macht es knack und dann sieht man auch die andere und ab da sieht man natürlich beide Hälften. Weshalb ich das Bild hier eingebaut habe, einfach zu zeigen, man kann Dinge sehen und sieht sie nicht, obwohl sie da sind. Vielen Dank. Und so haben die Leute damals Jesus gesehen und die einen sagten, das ist der Erlöser, prima. Die anderen sagten, das ist ein berühmter Mann und die anderen sagten, das ist ein religiöser Spinner, den muss man töten. So Leute gehören hinter Gittern oder ausgeschaltet. Gott muss uns die Augen öffnen durch Glauben und dann erkennen wir erst Jesus. Insofern war meine Meinung damals zwar sehr schön, aber eigentlich falsch. Ich dachte, Sehen führt zum Glauben. Nein, Glauben führt zum Sehen. Ich bekomme geöffnete Augen durch den Glauben an Jesus und dann brauche ich keine Beweise mehr, weil ich von der Wahrheit innerlich überzeugt bin. Ich suche die Beweise nicht, aber ich empfange sie ungesucht. Jesus sagt, er sei dieses Brot. Damals hätten sie zwar Brot in der Wüste bekommen, das war sehr beeindruckend, das war schon die richtige Spur, eine Vorbereitung auf Jesus, aber er sagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel kommt und ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Jetzt ist die Frage, wenn Jesus behauptet, er sei das Brot des Lebens, welche Art von Hunger stillt denn dieses Brot des Lebens? Erst ein kleines Wortspiel. Ich nehme an, Sie wissen, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Wissen Sie, was der Name Bethlehem auf Deutsch heißt? Das ist ein hebräisches Wort. Ja, Beth heißt Haus und Lechem heißt Brot, also Brothaus. Jesus ist sozusagen als Brot des Lebens in der Backstube, wenn man so will, geboren worden. Kann man sagen, reiner Zufall oder einer der vielen Mosaiksteine Gottes, wo man einfach sieht, es passt bei ihm alles zusammen bis in die kleinsten Details. Ja, welche Art von Hunger stillt Jesus? In den 60er Jahren gab es ein Buch von David Schriesman, Die einsame Masse. Er beschreibt soziologisch eine Untersuchung der Gesellschaft. Die Menge und die Leute haben keinen Kontakt zueinander. Jeder ist ein Stück, eine Insel, isoliert. Und hier könnte man schon etwas von dem Hunger spüren. Es ist der Hunger nach Beziehung, der Hunger nach Liebe, der unser Leben prägt. Denken Sie an Kinder, die irgendwo in einer Beziehung geboren wurden, sei es mit oder ohne Trauschein. Und dann ist die Beziehung zerbrochen und die Kinder sind übrig geblieben. Für die neue Beziehung sind sie eine Art Ballast. Sie erinnern ja an das Gewesene. Am liebsten würde man sie weitergeben. Diese Kinder werden ihr ganzes Leben lang hungern nach Liebe. Ich hatte vor vielen Jahren mal mit so einer jungen Dame zu tun. Sie sagte, ich bin das Ergebnis einer unglücklichen Besatzerliebe. Ich kenne meinen Vater nicht. Irgendwo bin ich in einem Heim groß geworden. Die Mutter hat mich weitergegeben. Ja, Hunger nach Liebe, denke ich, ist das Hauptproblem unter uns. Da gibt es ein Ehepaar. Sie sagt zu ihrem Mann, weißt du, nächstes Jahr können wir silberne Hochzeit feiern. Und er sagt, warte doch noch 5 Jahre. Dann können wir 30-jährigen Krieg feiern. Ja, vielleicht nicht nur Ironie, ich denke an einen Konfirmanden, der so ganz verzweifelt sagte, was soll ich nur tun, wenn meine Eltern sich anschreien und ich stehe dazwischen und kann nichts tun als Mädchen. Ich denke, dass dieser 30-jährige Krieg nicht so selten ist, wie jetzt diese Ironie ihn heraushören lässt. Wo früher Liebeserklärungen waren, ist heute Kritik. Distanz, Kälte. Mancher ist mit dem Partner noch nicht einmal mehr befreundet, mit dem er unter einem Dach wohnt. Ja, und dann gibt es natürlich viele Lebensrezepte. Man nehme, jetzt wäre interessant, können Sie mal ein Rezept zusammenstellen? Man nehme, was nehme man denn, um diesen Lebenshunger zu stillen? Man nehme, ja, irgendein Ernährungsprogramm, vielleicht vegetarisch leben, dann wird man fit. Man nehme eine Erlebnisgesellschaft, wo man Spaß hat. Aber manche hat dann so viel Spaß, dass es eben irgendwann auch zum Kotzen wird. So wie jetzt gerade jemand sagte, war ein junges Mädchen hier, die wirklich das getan hat, weil sie irgendwo zu viel von der Erlebnisgesellschaft mitgenommen hatte. Man nehme ein Idol. Ist interessant, auf Englisch heißt das Wort Idol, Idol, und es heißt auch der Götze. Also einen, den man vergöttert, wird zum Götzen. Es kann irgendein Freund sein, der hübsch aussieht, der eigene Partner, die Firma, das Auto, das Bankkonto, eigentlich ziemlich alles. Man nehme. Ja, interessant, was soll man denn nehmen, um den Lebenshunger zu stillen? Ich denke nochmal an das Bild eines übrig gebliebenen Kindes. War ein Kind, das gerade noch gezeugt wurde, als eine Beziehung eigentlich schon zerbrochen war oder gerade am Zerbrechen war. Der Vater wusste gar nicht, dass er nochmal, der Mann wusste gar nicht, dass er nochmal Vater geworden war, weil sie ihm das nicht mehr gesagt hat. Sie empfand das Kind als Ballast und hat es gleich zur Adoption freigegeben, was sicher der bessere Weg ist gegenüber einem Töten im Mutterleib. Das Kind hatte insofern Glück, dass es in eine Ehe hineinkam, wo die Eltern gläubig waren. Insofern ist es auch zum Glauben gekommen und hat festgestellt, nicht nur diese neuen Eltern lieben mich, sondern auch ein Vater im Himmel und Jesus. Aber als junger Erwachsener wollte er dann doch rauskriegen, wer sind eigentlich meine richtigen Eltern? Und dann bekam er eine Adresse, die er dann anrief. Ich meine, es war in Hamburg, aber da wohnte die Mutter schon längst nicht mehr. Er telefonierte dann weiter, bis er sie erwischte und am Telefon sich ihr vorstellte, ich bin dein Sohn. Da sagte sie, Halleluja. Und er war ganz erstaunt. Sie war gar nicht erschrocken. Und er stellte fest, sie ist inzwischen auch zum Glauben gekommen an Jesus. Sie haben sich dann neu getroffen und einander neu angenommen. Dann suchte er seinen Vater, das war ein Amerikaner, der war damals hier so in Deutschland gewesen. Den hat er tatsächlich über längere Wege auch noch rausgefunden. Wie gesagt, er wusste gar nicht, dass er nochmal Vater geworden war. Das war für ihn völlig neu. Er war inzwischen auch zum Glauben gekommen an Jesus, war sogar Prediger geworden in einer kleinen Gemeinde. Und jetzt gab es eine neue Versöhnung und ein Fest der Vergebung. Er musste seinen Eltern sehr viel vergeben. Und das würde ich gerne mal auf Sie übertragen. Ich könnte mir vorstellen, dass manche von Ihnen seinen Eltern auch einiges vergeben muss. Nicht, dass sie ihn abgeschoben und sitzen ließen, vielleicht ganz andere Dinge. Es ist gut, wenn das irgendwann einmal bereinigt ist. Nicht, dass man da hingeht und sagt, ich vergebe dir, aber das kann man ja Jesus sagen, ich vergebe Ihnen das und jenes und dieses. Keiner von uns ist ohne Fehler. Insofern geht es sicher immer auch um Frage der Vergebung. Oder nehmen Sie einen Ehepartner, der von seinem Partner oder Partnerin betrogen wurde. Der hat einfach jemand anders als schöner und wichtiger angesehen als mich in diesem Fall oder ihn oder sie. Auf gut Deutsch eine Person gegen die andere ausgetauscht und die bestehende Beziehung entwertet. Hat gesagt, der andere ist mir viel mehr wert als du. Ich verlasse dich jetzt, um zu ihm oder zu ihr zu gehören. Und da fühlt sich jemand zutiefst verletzt, weil er spürt, mir wird die Basis entzogen, die Basis des Vertrauens, die Basis auch der Liebe. Und wenn dann so jemand zum Glauben kommt an Jesus und feststellt, mein Partner hat zwar einen anderen wichtiger angesehen als mich und sein Leben dafür weggegeben, dann gibt es einen, der hat es genau umgedreht gemacht, der hat sein Leben für mich hergegeben. Das ist Jesus. Und wenn das dann so jemand versteht, dann kommt eine innere Heilung in Gang, die sicher nicht hauruck alles in Ordnung bringt, aber die wohltuend ist und auch dem eigenen Leben wieder Wert gibt. Ich denke an einen Geschäftsmann, sehr erfolgreich, ich erzählte das Beispiel schon einmal, der dann plötzlich vor den Trümmern seiner Ehe stand. Er dachte, er führte eine gute Ehe, er hatte seine Frau mit Brillanten und Zweitwagen und solchen Dingen gut versorgt, aber er hatte keine Zeit für sie, weil er so erfolgreich war. Und sie sagte ihm dann irgendwann mal, weißt du, eigentlich sind wir ja gar nicht mehr verheiratet. Wir leben ja gar nicht mehr zusammen und deshalb denke ich an Scheidung. Es traf ihn wie ein Schlag, völlig unvorbereitet, und er stand plötzlich vor den Trümmern seines Lebens, obwohl er dachte vorher noch, er steht auf der Spitze des Erfolges. So schnell kann das sich verändern. Er saß in einem Restaurant und beobachtete einen Jungen, der da an der Theke Pommes frites geholt hatte und er die so in sich hineinstopfte. Wurde er noch kurz still, faltete irgendwie die Hände. Ja, und er merkte, der betet. Manchmal gibt es ja so Aha-Erlebnisse und dass einem so die Augen geöffnet werden, ja so wie vorhin, wo man plötzlich auch das andere sieht. Und es war so, da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er sagte, Mensch, früher als Teenager habe ich ja auch mal gebetet. Das habe ich ja schon jahrelang nicht mehr getan. Ist das nicht der Weg, um wieder anzuknüpfen? Und dann fing er an zu beten zu Jesus und hat seine Frau wieder sich ihr zugewandt. Sie hat sich nicht scheiden lassen, sondern er konnte sie neu gewinnen. Ja, würde ich sagen, nachdem er selber neu gewonnen war und von ihnen Heilung erfuhr. Sicher musste er seine Prioritäten jetzt auch ein bisschen anders setzen. Heilung. Der Hunger nach Liebe, denke ich, ist das gesellschaftliche Problem Nummer eins. Und das ist eigentlich ein Hunger nach Gott, weil nur Gott diese Liebe in wirklicher Form ist. Jesus sagt, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht dürsten. Das heißt, Glauben und Kommen sind in einer Linie. Das heißt, Glauben bedeutet immer Bewegung. Mancher denkt, Glauben sei ein Standpunkt. Ich bin evangelisch, ich habe einen evangelischen Standpunkt. Ich bin katholisch, ich habe einen katholischen Standpunkt. Darum geht es überhaupt nicht. Wer zu mir kommt, das heißt, es ist eine Bewegung zu Jesus hin, das ist Glauben. Und wo die Bewegung fehlt, fehlt auch der Glaube. Als ich so dann im Glauben, oder was heißt im, zum Glauben wach wurde, auf einer Skifreizeit, habe ich das praktiziert. Ich dachte, irgendwie habe ich noch nicht ganz kapiert, was ist hier eigentlich Besonderes an diesen Christen, die da auf dieser Freizeit waren. Aber ich habe mich dann bewusst einer frommen Studentengruppe angeschlossen am Studium, weil ich sagte, diese Spur will ich nicht aus den Augen verlieren, sondern weiter verfolgen. Und damit kam ich eigentlich zu Jesus, ohne das zu wissen. Ich habe mich dann der SMD angeschlossen in Heidelberg und in Verbindung mit ihr auch Jesus kennengelernt. Das heißt, Schritte des Glaubens gehen, auch wenn ich Jesus vielleicht noch nicht kenne. Gespräche führen, Gebete sprechen, Bücher lesen, vielleicht die Bibel mal hineinschauen im Neuen Testament. Und wenn sich so jemand in Bewegung setzt, wäre es merkwürdig, wenn er Jesus nicht finden würde. Denn der hatte ja gesagt, dass das Kommen möglich ist zu ihm und das Glauben bedeutet. Ja, die Frage ist, wie weit würden Sie denn zu Ihrem Lieblingsbäcker laufen? Manche Leute fahren ja bis in den Nachbarort, weil es da so gute Brötchen gibt. Wie weit würden Sie laufen, um das Brot des Lebens zu finden? Ich hörte von einem Bekannten, von einem Afrikaner, ich weiß nicht, ob er Moslem war oder was anderes, der stand abends unter dem Sternenhimmel, schaute nach oben und sagte, wer bist du? Ich kenne dich nicht, wer bist du? Und dann fragte eine Dame aus Deutschland, weil er dachte, ihr habt doch den christlichen Glauben in Deutschland, erklär mir doch mal deinen Glauben, vielleicht ist das ja das, was ich suche. Aber die Dame war zwar evangelisch, meine ich, aber sie konnte ihren Glauben nicht erklären. Sie sagte, ich habe ein paar Adressen in Deutschland, ich gebe die dir mal, die kannst du anschreiben. Und da bekam er so etwa 12 Adressen, die hat er eine nach dem anderen angeschrieben, immer in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen, wer ist Gott? Die Adressen waren alle sehr freundlich und nett, aber die Antwort bekam er nicht. Bei der 12. Das war ein Pfarrer, der scheint auch Jesus wirklich kannte und liebte. Der sagte, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, lade ich dich ein, nach Deutschland zu kommen. Das war für ihn gar nicht einfach. Ich meine, es war ein muslimisches Land, nach Deutschland zu kommen, um hier Jesus kennenzulernen. Er hat dann einige Tricks angewandt, um aus seinem Land rauszukommen und lernte hier in Deutschland wirklich Jesus kennen. Er war tausende von Kilometern unterwegs, sozusagen zu, ja, dem Brot des Lebens. Die Frage ist, Ihr persönlicher Lebenshunger gestillt? Können Sie sagen, ich habe Jesus kennengelernt? Oder ist er noch unbefriedigt? Ich will als Abschluss noch zwei Personen vergleichen. Die eine kennen Sie, die andere nicht. Goethe sagte in diesem bekannten Zitat, im Genuss verschmachte ich vor Begierde. Ja, ich genieße das Leben ständig, aber es ist es nicht. Ich muss ständig weiter genießen und es ist es wieder nicht. Als er alt war, schrieb er seinem Freund Eckermann einen Brief, wenn ich alle glücklichen Stunden meines Lebens zusammenzähle, komme ich noch nicht auf 3 Tage. Ich will mich auf die Zahl 3 nicht ganz festlegen, aber es können vielleicht noch 1-2 Tage mehr gewesen sein. Ich denke an eine Frau, die Sie vielleicht nicht kennen, die etwa zur Zeit von Goethe lebte, Mathilda Wrede. Sie galt als Engel der Gefangenen, hat sich also um Leute in furchtbaren Gefangenensituationen gekümmert. Sie war eine, die Jesus lieb hatte. Ich nehme an, Sie kennen sie nicht, also relativ unbekannt. Und sie sagte, ich bin der glücklichste Mensch auf der Erde. Jemand, der diese Liebe empfangen hat und sie weitergab. Ich könnte es sicher von mir nicht sagen, ich bin der glücklichste Mensch auf der Erde, aber ich kenne Jesus und ich weiß, ich bin von ihm geliebt und deshalb ist es auch möglich, diese Liebe zu empfangen und ich denke, wenn sie da ist, wird sie irgendwo auch weitergehen. Die Einstiegsfrage war, haben Sie schon einmal Hunger erlebt? Ich bin sicher, Sie haben das schon in dieser oder jener Weise. Hunger nach Liebe ist dieser Hunger durch Jesus gestillt in Ihrem Leben. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du dieses Brot des Lebens bist. Segne jeden von uns, dass er dich ganz praktisch im Glauben und Vertrauen annimmt, wenn das noch nicht der Fall ist. Und wenn er dich schon kennt, dass du sein Leben ausfüllst. Darüber lobe ich dich. Amen.